Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kerstin Mügge und mein Gast heute ist Rosina Ostler. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Rosina Ostler ist die neue Küchenchefin im Alois in München. Sie hat nach dem Weggang von Max Nadmesnik im Herbst hier übernommen sozusagen und dann die 2 Sterne bestätigt. Also ist sie derzeit neben Lutz Steiner die einzige 2-Sterne-Köchin. In Deutschland. Ja, wir haben jetzt 2 davon. Gestern Abend habe ich Ihre Küche kennengelernt. Ich habe einen ganz eigenen Stil erlebt. Nicht mehr den Purismus, wie wir das hier bei Max Nadmesnik erlebt haben, sondern ja, viel Kombinationsfreude, Aromenspiel. Dazu dann gleich mehr in dem Gespräch. Rosina Ostler ist 31 Jahre alt aktuell noch, richtig?
Ja, genau, richtig.
Ja, genau. In München geboren und hat zuletzt in Norwegen gearbeitet, in leitenden Positionen im 3-Sterne-Restaurant Maemo und einen Stern selber sozusagen geholt im Schwesterrestaurant Mon Oncle,
wie?
Genau, Französisch.
Mon Oncle.
Ja, ja, genau. Es war auch ganz klassisch französisch, die Küche da zumindest dem Instagram-Profil nach zu urteilen. Davor einige namhafte Stationen, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf. Ja, im letzten Sommer wurde ja bekannt, dass Max Nadmesnik das Alois Richtung New York verlässt. Ja, ich habe es gerade gesagt, dann im Herbst sind Sie als neue Küchenchefin bekannt gegeben worden. Wie sind Sie zusammengekommen? Wie ist das dazu gekommen, dass Sie Norwegen verlassen haben, um zurück nach München zu kommen?
Ja, also bei mir hat sich letztes Jahr so im Frühherbst, würde ich sagen, so ein bisschen angebahnt, dass ich mir dachte, nach 3 Jahren Norwegen wird es irgendwie einfach jetzt mal Zeit, mal wieder meine Heimat auch zu bespielen. Ich war tatsächlich als Köchin noch überhaupt nicht in München tätig, so richtig. Mhm. Also mein erstes Praktikum war in München, aber seitdem habe ich hier nicht mehr gearbeitet, wollte so ein bisschen raus auch und neue Dinge erleben. Und habe mich aber jetzt soweit gefühlt, mal ankommen zu wollen auch.
Das heißt, Sie haben signalisiert, Menschen, die es wissen sollten, dass sie nach Deutschland zurückkehren wollen? Oder wie läuft sowas?
Nee, tatsächlich. Also ich habe ganz klassisch eine E-Mail geschrieben. Ah. Dachte, ich wäre schon viel zu spät dran. Also ich habe davon natürlich mitbekommen, ich glaube, es im Juli habe ich gesehen, dass Max Nadmesnik geht. Mhm. Und das hat mich schon so ein bisschen so hellhörig gemacht, sag ich mal. Es war so, irgendwie tolle Position, wäre interessant. Aber da war ich noch nicht so weit für mich selber, jetzt schon direkt irgendwas anzuschieben, Wechsel. Dachte ich auch noch nicht, dass ich Norwegen verlassen möchte direkt. Und habe mich dann im Herbst, tatsächlich erst im September, eigentlich relativ klassisch beworben. Habe mal eine E-Mail geschrieben, so, hallo, hier bin ich. Ich würde mich gerne wieder nach München orientieren. Gibt es bei Ihnen gerade freie Stellen, die passend sein könnten? Mhm. Es war sogar ganz offen formuliert. Daraufhin hat der gastronomische Leiter, der Herr Baumgartner, sich bei mir gemeldet. Und dann ging die Reise so ein bisschen los, dass wir uns viel gesprochen haben, auch mit der Familie Randelkofer. Mhm. Und ich dann mit im Topf der Köche, die zur Auswahl standen, quasi war. Genau.
Was ja bislang geblieben ist, habe ich jedenfalls gestern so festgestellt, ist so ein bisschen der Aufbau des Menüs, die Länge des Menüs. Das wurde jetzt zu Max Nadmesnik nicht verändert. Ist das jetzt eine Übergangsphase, dass Sie das nochmal irgendwann verändern wollen und das jetzt noch nicht geändert haben, weil vielleicht nicht zu viel Neues auf die Gäste einströmen soll? Oder finden Sie das Format auch so für Sie passend?
Genau, also das Format, da haben wir uns am Anfang, als klar war, ich komme hier rein, viel drüber unterhalten und ich war auch selber als Gast essen und fand es ganz toll, das Format. Also hat mir unheimlich gut gefallen. Hebt sich auch ein bisschen ab von der Konkurrenz hier bei uns in München, was die anderen so machen. Und ich bin auch, glaube ich, ein kreativer Koch und kann so sehr, sehr viel zeigen und sehr viel spielen, auch mit einer gewissen Dramaturgie im Menü. Und es hat mir sehr gut gefallen und das werden wir auch beibehalten.
Es wird ja, um das Format zu erklären, es wird ja nicht unterschieden zwischen, ich sag mal, kleinen Gängen, Snacks, Grüßen, großen Gerichten, sondern das ist so ein relativ fließender Übergang.
Genau, sehr fließend, auch viel Abwechslung, würde ich sagen. Soll Spaß machen und möglichst viel zeigen.
Aber das ist ja jetzt de facto hier die erste Möglichkeit für Sie, Ihren eigenen Stil zu 100% zu präsentieren. Im Maemo hat der große Meister sozusagen das ja entwickelt und im Mon Oncle war ja ein vorgegebener Stil, das klassisch-französische wahrscheinlich oder die Idee, dass das eine bestimmte Stilrichtung bedienen soll.
Und jetzt, also jetzt bin ich erstmals so vollständig in der kreativen Leitung und Umsetzung. Kann mich so richtig ausleben. Es macht unheimlich viel Spaß. Das war auch mit der größte Grund, warum ich eben diesen Schritt gewagt habe, jetzt mich zu verändern und jetzt nach München zu ziehen und so einen Job wie jetzt hier anzufangen.
Und hatten Sie davor schon sich Sachen überlegt, was man, wenn das mal kommt, wenn Sie sich mal kreativ ausleben können, so einen kleinen Schatz an Ideen, an Gerichten, oder haben Sie das dann in der Situation entwickelt, im Grunde die ersten?
Nee, Menüs? Ich glaube, man sammelt sich das schon zusammen über die Erfahrungen, die man überall macht, und überlegt sich auch schon, was man selber gut findet, was nicht, was meine Richtung ist. Ich bin, glaube ich, auch ein sehr, ja, so ein Gefühlskoch, intuitiver Koch, und das macht mir unheimlich viel Spaß, und also an Ideen mangelt es auf jeden Fall nicht, es sprudelt eher, würde ich sagen.
Und ändern Sie jetzt relativ viel an Gerichten, oder sagen Sie erstmal, nee, wir wollen das erstmal etablieren, auch dass die Leute, die vielleicht halbwegs regelmäßig hier vorbeikommen, das auch einmal gesehen und gegessen haben, sich daran gewöhnen können an den neuen Stil, dass man da nicht zu sehr...
Nee, also ich muss sagen, ich bin schon hier angekommen. Mir war ganz wichtig, ganz schnell komplett umzustellen von der Küche von Max
auf meine Küche. Das ist klar, aber ich meine jetzt in der Zeit, wo Sie sozusagen Ihre Menüs komplett...
Ach so, ja, ich ändere schon auch schnell. Mhm. Jetzt zum Beispiel haben wir nach dem Osterurlaub wieder frisch aufgemacht und haben fast alles geändert im Menü. Also ist jetzt komplett schon umgestellt auf Frühling, einmal neu. Man fühlt sich auch anders. Ich fühle mich dann auch nicht mehr so wie im Dezember oder im Januar. Und dann habe ich auch keine Lust, die Sachen weiter so zu kochen, sondern es lebt alles.
Klar, jetzt kommen ja auch viele neue Produkte durch die Jahreszeiten.
Genau, es lebt alles und auch das Team bringt sich jetzt mehr ein. Wir haben uns total gefunden mittlerweile und jeder kann sich auch einbringen, Ideen bringen. Und es ist schnelllebig, würde ich sagen.
Wir sprechen mal über ein paar Gerichte, würde ich sagen. Ich glaube, da lernt man den Stil am besten kennen. Ein Gang, der für mich jedenfalls ein ganz neues Geschmackserlebnis war gestern und so als erstes etwas größeres Gericht war, würde ich sagen, war Saibling, Molke und Holunder. Davor gab es ein paar bisschen süßlicher orientierte oder süßlich-würzig orientierte Gerichte und das kam dann sozusagen als erstes etwas größerer Gang. Wenn man den Titel hört, denkt man, naja, da wird ein Saiblingsfilet gelegen haben. Vielleicht so eine, wie man es ja heute auch hat, so eine Buttermilch- oder Molkeartige Soße und dann ein bisschen mit Holunder aromatisiert. Vor allem, weil ja auch vorher so ein bei Max Natmesnik so ein Saibling mit so einer Molkeartigen Soße auch sein Signature-Dish war. Deswegen denkt man, ist vielleicht sowas Ähnliches, aber es ist was ganz anderes. Denn welches Teil vom Saibling verarbeiten Sie für das Gericht?
Genau, also es ist ein Gericht, das, glaube ich, sehr viele Leute erstmal überrascht. Und wie Sie schon sagen, also es ist was ganz anderes, als man erwartet. Und es ist aus der Saiblingsleber gemacht. Wir haben exklusiv von der Fischzucht Birnbaum, wo sich ja viele dran bedienen. Aber jetzt erstmals ausgemacht, dass die wirklich per Hand die Lebern alle rausnehmen für uns und putzen. Das kriegen auch nur wir gerade und daraus machen wir quasi eine Terrine, sowas Ähnliches. Man kann sich es vorstellen wie bei einer Foie Gras.
Ist auch so ein bisschen das Geschmacksempfinden im Mund zumindest, ja, genau. Nicht von der Süße her, würde ich sagen, aber so vom Fett.
Genau, so eine Schmelzigkeit, genau. Aber und auch so eine Leber hat ja auch mal so eine ganz leichte Bitternote und dann kommt noch so eine leichte Jodigkeit vom Saibling, was natürlich spannend ist. Und genau das ist auch so die Richtung, die ich gerne gehe, und ich möchte die Leute ein bisschen zum Schmunzeln bringen auch. Es macht schon Spaß.
Und die Bitterstoffe wird für mich ein bisschen verstärkt durch den Holunder, durch die Soße von den Holunderbeeren.
Ja.
Die auch so ein bisschen so Tannine hat, sagen wir mal, in der Weinsprache.
Genau. Das holt natürlich der Julien mit seiner Weinbegleitung auch nochmal toll raus. Also ich würde sagen, es macht viel Spaß.
Um die Soßen anzusprechen, die ist aus den Holunderbeeren, und wie kommen dann die Blüten ins Spiel, damit man noch ein bisschen mehr eine Vorstellung
hat? Genau, also wir haben das habe ich tatsächlich übernommen. Letztes Jahr hat das Team ganz viel Holunderblütensirup selber gemacht, auch Holunderblüten an sich getrocknet und einen Holunderblütenessig gemacht. Und das hatte ich alles da, um darauf zuzugreifen mit dieser schönen floralen Note. Und dann haben wir eben frische Kuhmolke reduziert. Die hat dann so eine ganz laktische, frische Säure auch. Und das mit Holunderbeerensaft, den Holunderblütensachen, die ich schon genannt habe. Und dann haben wir noch aus den Gräten vom Saibling einen klassischen Fischfond gezogen, der dann das noch unterstützt, dass es eben nicht so hart einfach diese Molken-Holundersoße auf die Saiblingsleber trifft, sondern dass sich das alles findet mit so einer ganz leichten, diesem Fischton.
Also man kann auf jeden Fall sagen, ein Gang, da braucht sich über fehlende Ecken und Kanten keiner zu beschweren, um es mal so zu sagen, weil er einfach in Erinnerung bleibt und sicherlich dem einen, manchen Leuten vielleicht auch nicht gefällt, aber auf jeden Fall bleibt er im Gedächtnis erstmal. Das ist ja auch ganz, ganz, ganz wichtig. So, ne?
Ja, es freut mich, dass Sie das so sehen. Ja. Also geht mir auch so, ich bin ja auch oft Gast. Ich finde es auch wichtig, als Koch Gast zu sein und ich würde mich über sowas extrem freuen.
Ja, also ich habe mich ja gestern auch sehr gefreut.
Genau. Muss ich sagen. Und so geht man dann auch an die Sache ran.
Und dazu gibt es noch ein Brot mit viel Fett gearbeitet und ein bisschen süß mit Honig.
Genau.
Das scheint mir so das ziemlich einzig original Maimo-Rezept gewesen zu sein. Ich kann mich erinnern, da jedenfalls auch so ein ähnliches Brot gegessen
sehr
zu
ähnlich,
haben.
Sehr ähnlich, ja. Also auf jeden Fall inspiriert von dem Brot, das ich dort gelernt habe. Ja. Genau. Und die arbeiten auch sehr viel mit fermentiertem Honig. Ja. Der hat immer noch mal so ein paar mehr Noten, wie einfach nur klassischer Honig, nur süß. Und daraus machen wir dann mit dem gerösteten Malz, ist noch mit dabei, diese Glasur. Und das ist einfach unheimlich fluffig und wunderbar zu dieser Terrine.
Ja, im Grunde für das erste größte Gericht so ein bisschen das Klassische, wie man sonst eine Foie Gras am Anfang vom Menü hat, aber ganz anders und total individuell auf jeden Fall gemacht, das Gericht. Wunderbar. Zweiter Gang, über den ich kurz ansprechen möchte, ist der Steinbutt, der mit Sauerkirsche und Turbinambur, so steht es in der Karte, serviert wird. Erstmal ist mir aufgefallen, als ich mir den Steinbutt angeguckt hatte, hat so einen schönen perlmuttartigen Schimmerschein an der Seite, das ja normalerweise, da muss ja irgendwas, das ist ja nicht nur der frische Fisch, sondern irgendwas haben sie doch da gemacht, ein bisschen gereift oder ein bisschen.
Das ist schön, dass sie das gesehen haben, weil das ist nämlich ein ganz, ganz, ganz großes Zeichen von auch Qualität. Mhm. Wenn Fisch so, wir sagen jetzt immer so ein bisschen so Regenbogenschimmer hat. Das Einzige, was wir mit dem Fisch gemacht haben, ihn nass zu beizen, also einfach mit einer 5% Salzlake ziehen zu lassen nach dem Filetieren und dann wieder trocken zu tupfen und dann wird er wirklich schön gegrillt auf unserem Holzkohlegrill.
Ja. Das merkt man auch von der Textur her, dass der entweder, ich dachte, der ist entweder gereift oder gebeizt,
genau.
Ist so ein bisschen eins von ja, beidem,
richtig.
Dass er dadurch halt besonders schön blättrig und fest.
Genau, er ist schön fest und er hat halt auch so durchgehend eine leichte Salzigkeit, was ich ganz wichtig finde bei so einem Fisch.
Ja, und dann kommen die Aromen ins Spiel. Also der Fisch hat so eine Art Lack. Mhm. Vielleicht beschreiben Sie was
genau.
Das ist.
Genau, der Lack ist gemacht aus entsaftetem Topinambur, also einfach roh entsaftet und dann lange reduziert. Topinambur hat ja auch Stärke, also es hat dann auch so eine leichte Sämigkeit. Das Gleiche haben wir gemacht mit Granny Smith Apfel, saurer Apfel, den Saft so lange reduziert, dass es auch fast wie so ein brauner Honig ist. Und Sauerkirschsaft auch reduziert und das dann angeglichen wird auf den Fisch.
Dadurch ist fast so ein süßes Säurespiel in dem Gericht. Ne?
Genau.
Was ja eigentlich für einen Fisch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Das geht wunderbar auf für mich und sind zwei Soßen. Das war noch bei einigen anderen Gerichten auch, dass zwei Soßen im Spiel waren.
Ja,
warum machen Sie das?
Ich spiele da gerne ein bisschen mit. Ich finde es ganz wichtig, dass wirklich alle Geschmacksrichtungen angesprochen werden. Und man kann. Erstens koche ich Soßen unheimlich gerne, mir macht es unfassbar viel Spaß. Man kann sehr viel Aroma und Liebe reingeben und dann eben auch mit Soßen ein bisschen spielen, dass eins eine Frische bringt und eine Säure und eins irgendwie eine Erdigkeit und Umami.
Und es macht natürlich auch am Tisch was her, wenn zwei Soßen angegossen werden. Kommt davon auch nicht vergessen.
Ja, ist auch schön.
Und es ist meistens eine ein bisschen klassischer und das andere ist so ein bisschen was Aromat, also ein bisschen, wie Sie gerade sagten, halt, was dann eher so ein Würz.
Ja,
oder,
genau.
Also ein etwas prononcierteres Aroma einfach hat.
Genau, und mir ist ganz wichtig, dass die Gerichte sehr klar schmeckbar sind. Also wir schreiben ja mal drei Komponenten auf. Da sind natürlich auch oft weitaus mehr mit dabei. Aber diese drei Dinge muss man auch wirklich schmecken. Und das schaffe ich eben mit so Nuancen, die dann auch mal durch ein Süßchen mehr einfach besser rauskommen.
Und dann habe ich zwei schöne Fleischgänge gehabt. Einmal ein wunderbares Lamm. Ich liebe Lamm, von daher war das hat mich das total abgeholt. Aber die Taube war auch extrem gut. Taube, Bleu d'Auvergne und Liebstöckel. Erstmal die Zubereitung der Taube. Mir ist aufgefallen, auf einer Seite relativ schön kräftig gegrillt und auf der anderen Seite doch sehr rot, sagen wir mal.
Ja.
Also dass man so ein bisschen auf der einen Seite die Grillaromatik hat und auf der anderen Seite ein bisschen saftig, fleischig.
Genau.
Das ist wahrscheinlich der Wunsch, der dahinter steht. Oder das
genau,
soll der Effekt sein.
Genau, richtig. Also die Tauben machen wir quasi im Ganzen. Also wir haben nur die Keulen abgenommen und so. Und dann schön auch so die Haut wieder zusammengespießt, dass man quasi so ein bisschen Spannung erzeugt. Und dann werden die an der Karkasse aber gegart. Mhm. Deswegen ist quasi die Haut sehr kross. Und dann unten wird dann die Brust ausgelöst, kurz vorm Anrichten, nur noch einmal auf dem Grill von zwei Seiten. Und dann wird die Haut noch einmal lackiert. Aber ja, man hat dann eben diesen Effekt, dass man den Grill, man schmeckt den Grill, aber man hat dieses zarte, extrem toll rosane, saftige Fleisch trotzdem noch und diese Zartheit von der Taube. Ich finde, Taube ist ja mit das beste Fleisch.
Ja, aber es ist ein bisschen zickig so, ne? Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu mürbe und zu, ist immer so ein bisschen,
genau,
so wie Reh manchmal ja auch so ein bisschen mehlig wird, ist ja manchmal auch bei der Taube, das ist so ein bisschen so, dass man nicht so eine Top-Konsistenz hat.
Genau, aber ich finde, wenn man das an der Karkasse gart und mit relativ viel Handwerk irgendwie da mit dabei ist, dann finde ich, ist es wahnsinnig dankbar und köstlich.
Ja, aber das ist wirklich die Bandbreiten an Qualitäten, die ich bei Tauben schon hatte, das unabhängig von den Sternen und den Bewertungen vom Restaurant, geht schon sehr weit auseinander manchmal. Das ist so meine Erfahrung jedenfalls.
Das stimmt und es gibt auch sehr viele Gäste, die schon von vornherein sagen, sie mögen keine Taube.
Ja.
Ich versuche die meisten dann zu überreden, was wirklich toll ist.
Ja, also es lohnt sich wirklich. Was machen Sie dann mit den Keulen, Innereien? Die sind ja auch verarbeitet.
Genau, die Keulen und die Innereien machen wir zusammen mit eine Hühnerfarce, die leicht mit Cognac abgeschmeckt wird, ziemlich klassisch, machen wir mit rein und machen so eine Schnitte draus. Also man kann sich jetzt vorstellen, gedanklich eine grüne Knödelmasse mit Liebstöckel. Mhm. Und das wird dann wie so eine Schnitte, wie so ein Sandwich.
Relativ dünn, vielleicht ein...
Genau, 2 Millimeter.
Ich wollte sagen, so einen halben Zentimeter. Ja, genau.
Sehr dünn und dazwischen ist diese Innereienmasse. Und die werden die Herzen und die Lebern... werden ganz scharf angebraten, mit bisschen altem Balsamico abgelöscht und dann einfach gehackt,
ja,
mit der Hühnerfarce vermengt.
Aber selber kaum gewürzt oder überhaupt nicht oder ganz minimal gewürzt? Die Würze kommt dann eher über die Soße, ne?
Genau, ja, genau. Also diese Schnitte, da soll auch der Liebstöckel gut rauskommen.
Mhm.
Und das ist tatsächlich ein Gericht, das ist inspiriert so ein bisschen aus meiner Familiengeschichte. Gefüllte Tauben gab es früher bei meiner Mutter sehr, sehr häufig. Und da kommt dieser Liebstöckel auch so toll raus. Und die Innereien waren immer mitverarbeitet. Ich finde es auch ganz wichtig und ganz, ganz toll. Auch schmeckt genial.
Mhm.
Und so servieren wir das dann eben.
Also das waren jetzt für mich so 3 Gerichte, wo ich dachte, da kommt so ihr Stil gut raus, wenn man darüber spricht, oder würden Sie sagen, das trifft's, oder ist den Eingang, den ich vielleicht übersehen habe, den Sie sagen, der liegt mir besonders am Herzen?
Nee, also ich finde, Sie haben es schon gut erkannt.
Okay, vielen Dank.
Nee, das sind auch auf jeden Fall Gerichte, die für mich rausstechen. Klar, jeder Gang hat für sich irgendwas, was wahnsinnig viel Sinn macht im Menü, aber das sind wirklich Gänge, auf die ich auch stolz bin.
Aber was ist vereint? Sie mögen das Spiel mit kräftigen Aromen, scheint mir. Und die Kombination, Kombinatorik, ist nicht so, was ist das Interessante für Sie daran, das so zu
Also machen? Ich als Gast freue mich am meisten drüber, mich holt es am meisten ab, wenn ich irgendwie ein bisschen schmunzeln muss, weil irgendwas auch ein bisschen Mut hatte und so das gewisse Etwas. Das kochen wahnsinnig viele Köche sehr gut.
Ja.
Haben tolle Produkte, haben tolles Handwerk, aber ich will die Persönlichkeit da irgendwie auch sehen und ich versuche meine Persönlichkeit und das, wie ich Sachen einfach toll finde, wirklich dem Gast nahe zu bringen und verstell mich da jetzt auch nicht.
Was mir aufgefallen ist, wenn Köche, die so arbeiten mit vielen kräftigen Aromen und so weiter und so fort, und das Menü ist relativ lang und das ist es ja bei Ihnen mit, ich glaube jetzt 17 Positionen, ja. Dass man dann ein bisschen ermüdet schnell, weil es zu viel Aromen sind. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also das ist auch sehr gut, so vom Aufbau her und vom Spiel der Aromen war am Anfang ein bisschen was Süßlicheres, dann kommt ein bisschen aber ein bisschen andere Gerichte, die andere Aromen bedienen und andere das Geschmacksprofil ein bisschen anders legt. Und dadurch ermüdet man nicht und ist eigentlich noch relativ entspannt, sage ich mal, verlässt man das Restaurant und mit einem guten Grad an Sättigung und kugelt nicht nach Hause, sondern...
Ja, super. Nee,
kommt gut zurecht. So, ne?
Das ist schön. Wir haben wirklich viele Gäste, die das auch so bestätigen. Und das ist eins der Dinge, die sind wahnsinnig schwierig, das so hinzukriegen bei eben irgendwie 17 Gängen. dass die Mengen nicht zu viel sind und eben, dass man nicht so erschlagen wird. Also ich kenne das auch selber, dass man irgendwie nach Gang 8, 9, 10 irgendwann sagt so, puh, was kommt denn jetzt eigentlich noch alles? Blick auf die Karte so, ja. Oh je.
Ich habe gestern nicht einmal auf die Karte geguckt und gemerkt, wie viel ist noch, sondern es lief wirklich super durch. Und das ist für mich, gerade bei jungen Köchen, die so ihre erstes Mal den eigenen Stil ausspielen, oft das Ding, wo man merkt, sie konzentrieren sich erstmal so auf die einzelnen Gerichte und vernachlässigen so ein bisschen den Menüaufbau. Mhm. Und das kommt so mit der Zeit und mit der persönlichen Reife entwickelt sich dann mehr das Menü, ist so meine Wahrnehmung und Erfahrung. Und von daher war das gestern natürlich schon super Einstand, ja.
Ja, ich glaube, ich koche halt auch mit viel Frische auch und viel Säure ist mir auch wichtig. Ich glaube, das ist dann auch, bringt eine gewisse Leichtigkeit und diese Dramaturgie, ja, ist mir einfach extrem wichtig. Ich glaube, das merkt man dann auch, dass es schon auch sich aufbaut und viel Abwechslung da ist.
Ja, gucken wir mal ein bisschen, wie Sie hier hingekommen sind auf die Zeit vor dem Alois und vor Norwegen und so weiter. Sie waren schon immer kulinarisch interessiert, habe ich so ein bisschen der Berichterstattung entnommen, sage ich jetzt mal.
Kulinarisch
so.
Interessiert, auf jeden Fall.
Ich habe ein bisschen hochgestochen ausgedrückt.
Ja. Nee, also ich habe immer schon sehr, sehr gerne gegessen und auch sehr gerne und sehr viel gekocht. Tatsächlich bin ich ja nicht als ganz junge Person schon in den Beruf gestartet, sondern dann dafür aber umso bewusster mit Anfang 20. Also ich habe meine ersten Praktika eben so mit 21, ungefähr 20 vielleicht gemacht und dann die Kochausbildung mit 23 erst gestartet, was ja spät ist für einen Koch.
Haben Sie, nachdem Sie vorher ein Studium absolviert haben, mit dem interessanten Titel Food Culture and Communication in Italien. Was ist das? Erstmal die Frage für jemanden, der vielleicht heute jemand, der sich auch überlegt, ob man das studieren könnte.
Ja, klar, also kann ich jedem empfehlen. Das war mit das beste Jahr meines Lebens. Ich habe meinen Master dort gemacht. Das ist in Piemont in Italien, eine Universität, die quasi von dem Slow-Food-Gründer, Carlo Petrini heißt er, auch gegründet wurde. Die Universität gibt es auch noch nicht wahnsinnig lange. Ich weiß gar nicht, irgendwie 10, 15 Jahre vielleicht.
Ist das nur ein Jahr, das Studium?
Der Master schon. Also es gibt auch den Bachelor.
Dann, ja, verstehe.
Über 3 Jahre und der Master dauert ein Jahr. Verstehe. Und ich war ein Jahr dort eben. Und es ist unheimlich spannend. Da kommen auch Studenten aus der ganzen Welt zusammen, um die Kulinarik und die Gastronomie, die Hintergründe dessen auch kennenzulernen.
Ich wollte sagen, was lernt man da? Food Culture denkt wahrscheinlich viel Historie von Sachen und so kulturwissenschaftlich wahrscheinlich, oder?
Ja, es ist viel kulturwissenschaftlich. Es ist aber, also mein Schwerpunkt war High Quality Products, also qualitativ hochwertige Produkte. Und man hatte auch wirklich einfach Stunden über Balsamico, man hatte über Käse, über Schinkenherstellung, über alles Mögliche. Man hat unheimlich viele Produzenten auch besucht, man hat unheimlich viel verkostet und einfach alle Hintergründe kennengelernt. Also super spannend gewesen.
Was bringt, also danach haben Sie dann die Ausbildung gemacht in der Traube Tonbach, ne?
Mhm.
Und was bringt Ihnen das Studium oder bringt Ihnen das überhaupt irgendwas? Oder ich sage mal im Sinne von heute, wahrscheinlich kann ich mir schon vorstellen, das ist so eine ganz andere Quelle an Inspiration oder an Basis oder als das, als man das jetzt als klassisch gelernter Koch, der dann seine weiteren Stationen macht.
Ja,
also natürlich erleben kann.
Ja, ich erinnere mich da sehr oft dran zurück und habe auch immer noch, glaube ich, diesen Ansatz, dass mir auch schon alleine Produktauswahl extrem wichtig ist und auch zu wissen, wer macht diese Sachen, sich mit den Leuten auch irgendwie in Verbindung zu setzen. Geschmacksprofile so ein bisschen mehr zu verstehen. Ich habe auch über Wein, habe ich auch in diesem Studiengang viel gelernt. Ich glaube, ich bringe einfach viel Hintergrundwissen mit, das mich halt ja manchmal ein bisschen weiter vielleicht denken lässt als jetzt, oh, hier ist mein Produkt, ich koche das jetzt mal möglichst gut.
Mhm.
Sondern alles, was dahinter steht, ist mir halt auch wichtig und da habe ich eine ganz gute Basis.
Aber trotzdem kann es die klassische Ausbildung nicht ersetzen, weil das Handwerkliche wahrscheinlich fehlt.
Gar nicht, ja. Also die Ausbildung war mir auch sehr, sehr wichtig, das zu machen. Ich finde auch, die deutsche Kochausbildung ist sehr, sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, ich war jetzt ja auch ein bisschen, habe viele internationale Leute kennengelernt. Ich glaube, unser duales System ist wirklich super, von Anfang an auch zu arbeiten. Und ich habe auch tatsächlich mit ein paar Köchen damals gesprochen, so, wie ist denn das? kann man da irgendwie auch quer einsteigen? Kann man vielleicht auch irgendwie sowas Schnelles machen irgendwo, so ein Culinary Certificate oder so? Mhm. Und dann waren alle, na klar, die deutschen Köche sind da eh ein bisschen so, oh nee, es ist, ist alles nix. Machen Sie das mal richtig. Ja. Und den Weg habe ich dann auch gewählt. Ich hatte einfach auch das Bedürfnis, das ordentlich zu machen. Ja.
Und dann haben wir noch das 1 unter 0 in Berlin, was es leider nicht mehr gibt, eine Station. Und dann ging es ab nach Norwegen. Genau. Warum war erst der Wunsch ins Ausland generell und dann ist es halt Norwegen geworden? Oder war es gezielt Norwegen oder wie kam es?
Es war relativ gezielt Norwegen. Also das andere, was mich noch interessiert hätte, wäre Südamerika gewesen. Ich hatte super viel Lust auf Peru zum Beispiel.
Also an der Temperatur kann es nicht gelegen haben, oder?
Nee, einfach so Stilrichtungen und Länder und Kulturen, die mich interessiert haben. Und da war Skandinavien einfach auch weit vorne. Mm. Und oft ist ja auch ein bisschen so Glück oder wie die Dinge halt laufen, wo gerade eine Stelle frei ist auch. Und ich habe mich dort beworben und es ging unheimlich schnell, dass die halt auch gesagt haben so, ja, Frau Ostler, sehr gerne, wir können Sie brauchen. Und ich fand es ganz, ganz toll vom Konzept, von der Ästhetik, von einfach wie spannend es ist, welche Produkte die benutzen. Und dann hat es mich dahin verschlagen, genau.
Und das ist ja dann auch ein sehr internationales Team, ne?
Ja,
wie sehr sind Sie dann in Verbindung mit Norwegen als Land gekommen? Oder ist man dann immer so der Expert sozusagen, bleibt man da in seiner, Köche bleiben ja oder Gastronomieleute so ein bisschen in ihrer Bubble meistens, was das Freizeitverhalten angeht. Wie war das Leben so?
Es war irgendwie sehr, sehr speziell, wie man dann doch dem Land nahe kommt, weil man irgendwie durch das Konzept ist ja wirklich wahnsinnig lokal. Und man kommt irgendwie auch über diese Produkte und über den Kontakt mit ganz vielen kleinen Farmen und Bauern und so irgendwie schon mega nah auch an die Kultur und hat nur dadurch mit vielen Norwegern irgendwie auch was zu tun. Also das Team war wirklich, wir hatten vielleicht ein, zwei Mal irgendwie ein, zwei Norweger mit dabei, aber sonst waren die wirklich aus der ganzen Welt. Ja. Aber alle eben für diesen einen Sinn und Zweck und dieses eine sehr spezielle Menü und diese Arbeitsweise und irgendwie, ja, ist dann schon lustig, wie man dann doch die Kultur so nah kennenlernt.
Also das ist ja auch in Kopenhagen, in den Restaurants oder in Stockholm, also das ist so ein bisschen typisch, finde ich, auch für die skandinavische oder für die nordische, für diese nordischen Top-Restaurants, dass die sehr internationale Mitarbeiter, kaum Leute, die eigentlich aus dem Land kommen, wo die Restaurants beheimatet sind. Macht sich das irgendwie, das ist natürlich super interessant, denke ich mal, wenn man auch ganz viel kennenlernt an Kollegen und ganz andere Herangehensweisen, aber wie wirkt sich das aus, wenn es so multinational ist im Arbeiten in bestimmten Dingen?
Also ich glaube, jeder hat dann extrem viel Demut und Offenheit irgendwie, sehr viel Respekt einfach auch allen und jedem gegenüber und eine wahnsinnige Neugier. Also ich glaube, diese Neugier und dass man brennt ja total für das, was man macht, sonst wäre man nicht in so einem Laden, sonst würde man nicht irgendwie umziehen, ewig lang überall hin. Und man brennt so für die gleiche Sache und es schafft irgendwie unheimlich viel Austausch und unheimlich viel Energie, sehr positive Energie, die ja auch viel bewegt. Und das ist wirklich was ich mir auch vorgenommen habe, beizubehalten, diese Energie, die man da erlebt. Und ich glaube, deswegen kommt es auch so zusammen, dass in solchen Restaurants die Leute von der ganzen Welt zusammenkommen.
Sind dann da in den Restaurants, in denen Sie da gearbeitet haben, auch in die Führungspositionen reingekommen und müssen dann ja auch eine Führungsrolle einnehmen und jetzt natürlich hier umso mehr und erst recht. Wie hat sich das entwickelt, dafür die Skills zu haben, mit den Leuten entsprechend so umzugehen, dass die Menschen da gerne arbeiten, sich voll einbringen und ja.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema, das mir unheimlich am Herzen liegt. Mhm. Also eine tolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die Leute auch nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern. Und ich glaube, durch auch eine gewisse Einstellung, die ich da mitgebracht habe, ich bin, glaube ich, eher auch als Führungsperson relativ erstmal zurückhaltend. Mhm. Mir ist Genauigkeit schon sehr wichtig, aber ich lasse die Leute auch so ein bisschen sein. Also ich will da nicht einfach wie so eine Dampfwalze irgendwie durch. Mhm. Und schaue auch auf die einzelnen Charaktere und gehe da auch drauf ein und ja, wie hat sich das entwickelt? Ich war ganz normal Chef de Party am Anfang. Und ja, sie werden Potenzial irgendwie.
Und haben Sie dann mehr das so, ich sag jetzt mal so gemacht, von die Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben, was Sie gemerkt haben, so mache ich es wie der oder eben gar nicht, genau andersrum? Oder haben Sie sich da gezielt mit auseinandergesetzt, überlegt, wie Sie Ihre Rolle definieren? Wie bist du?
Man setzt sich da schon ein bisschen mit auseinander, aber man hat ja auch schon viele Vorgesetzte gehabt und manches Negative erlebt, manches Positive. So. Und man überlegt sich natürlich schon immer wieder. Ich bin, glaube ich, auch sehr beobachtend und nehme das alles auf und habe mir dann schon überlegt, so, also so wäre ich irgendwie nicht gerne oder so wäre ich gerne. Ja. Und das sind Züge, die ich toll finde in der Führungsposition und das sind welche, die weniger cool sind.
Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, eine von zwei Sterne-Köchinnen, die wir in Deutschland haben. Mit anderen Worten, eine der wenigen Frauen in dieser herausgehobenen Position. Hier in München ist ja ein kleines Nest sozusagen an Sterne-Köchinnen. Ja. Das ist ganz interessant. Wie nehmen Sie so das, ich sag mal, spielt das für Sie eine Rolle oder nehmen Sie jetzt wahr, dass Sie wahrscheinlich bald oder vielleicht sogar jetzt schon von der einen oder anderen sowas wie ein kleines Role Model sein können, dass das andere, also dass man auch ein bisschen Vorbild ist, für die ja dann doch war immer noch und weiterhin wahrscheinlich sehr männlich geprägten Beruf des Koches.
Ja, also ich nehme das schon wahr, dass es vielleicht irgendwie wichtig ist auch, was ich tue und wie ich es tue und dass es schon auch ein Vorbild sein kann. Andererseits muss ich sagen, für mich so in meinem täglichen Leben spielt es jetzt keine Rolle, ob ich eine Frau bin oder ein Mann oder... Ja. Also ich mache das einfach genauso, glaube ich, wie jeder andere, so gut ich kann.
Ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen, sag mal, wahrscheinlich jetzt noch viele, viele andere Dinge erstmal zu regeln und hier zu entwickeln und das Ganze sich erstmal, ja, das ist jetzt in den ersten paar Monate so, dass Sie hier sind und das muss sich wahrscheinlich alles noch, ja, entwickeln. Was sind jetzt so die weiteren Pläne, Ziele, Dinge, an denen Sie im Moment hier arbeiten, was so die Stellschrauben sind, wo Sie überlegen, was zu etablieren, zu machen, wie Sie sich das vorstellen. Was sind für Sie die wichtigen Themen aktuell?
Also wichtige Themen sind auf jeden Fall noch mehr so diesen eigenen Stil rauszuarbeiten, dass wirklich auch gesagt werden kann, okay, Rosina Ostler kocht genau so und nur Rosina Ostler kocht so. Das wird sich natürlich entwickeln, auch immer mehr und immer stärker, aber da arbeite ich natürlich schon sehr intensiv dran. Ich arbeite sehr intensiv dran, das Team zu motivieren und auch immer mehr irgendwie voranzutreiben in eine Richtung, dass wir einfach immer besser werden. Ich glaube, wir sind auch schon alle sehr, sehr leidenschaftlich, sehr ehrgeizig und wollen immer besser werden.
Ja, will ja jeder oder sagen viele. Wann merken Sie, dass Sie irgendwie einen Schritt vorangekommen sind? Was sind da für Sie Indikatoren, wenn man sagt, das ist jetzt besser geworden, das Gericht oder die Arbeitsabläufe oder irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, ja, da sind wir jetzt einen Schritt vorangekommen. Wie macht sich das für Sie bemerkbar?
Es sind oft ganz kleine Sachen und es ist auch oft einfach so eine Energie im Gastraum. Also es liegt auch manchmal ein bisschen dran, ja, ein schlecht gelaunter Tisch kann auch mal einen ganzen Raum schlecht beeinflussen. Ja. Aber an sich, wenn jeder Mitarbeiter, es gehen ja auch die Köche mit zum Gast, irgendwie eine Leichtigkeit mitbringt und eine Lockerheit und trotzdem diese perfekte Performance irgendwie schafft. Daran merke ich dann, wenn wir hier wirklich Spaß haben, aber alles perfekt rausgeht, das sind dann so Abende, weiß ich so, okay, das haben wir irgendwie am Anfang vielleicht noch nicht so zusammen geschafft. Heute war wieder mega geil. Und wir haben auch Spaß dabei. Es ist nicht einfach nur besessen von Perfektion, sondern wir haben richtig Spaß. Und das ist für mich so.
Eine Abschlussfrage habe ich noch. Und einen Punkt habe ich ausgelassen. Sie haben bei The Taste teilgenommen 2013. Und der Steckbrief ist sozusagen noch online. Und da steht als letzter Satz, Ihr Ziel ist es, einen Jagdschein zu machen. Was ist daraus aus dem Projekt geworden?
Oh je, das ist immer noch ein Projekt.
Steht in der nächsten Zeit wahrscheinlich erstmal nicht an, oder?
Tatsächlich, es ist lustig, dass Sie das jetzt sagen. Ich wusste es zum Beispiel gar nicht mehr, dass es da irgendwo steht. Aber ich habe tatsächlich dieses Jahr schon wieder nachgeschaut gehabt im Winterurlaub, wann ich das denn machen kann. Und ich muss wahrscheinlich mal so einen Schnellschein irgendwo machen, 10 Tage.
Das hören Jäger, anderen, das hören Jäger gar nicht gerne.
Ich weiß, das hört niemand gerne, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Ja. Aber es ist immer noch auf der Agenda und vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich es dann endlich mal geschafft.
Also es bleiben noch Ziele auch außerhalb der Küche und des Restaurants auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Wurde ja auch was mit Essen zu tun, hat am Ende des Tages.
Ja, doch.
Rosina Ostler, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war mir eine große Freude. Und ich denke, wir werden sicherlich noch mal bei nächster Gelegenheit gucken, wie die Entwicklung gegangen ist, und haben ja manche Themen hier nur angerissen, können das Gespräch nochmal in einer weiteren Folge vertiefen. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, es lohnt sich weiterhin hier ins Alois zu kommen. Sehr interessante Gerichte, sehr interessante Küche, und die sie sicherlich noch weiter verfeinern und ausdefinieren wird, denke ich mal. Das ist ja wahrscheinlich alles erst der Anfang, den wir hier erlebt haben gestern. Ich kann mich auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, bedanken. In 2 Wochen kommt unsere nächste Folge für den Podcast. Bis dahin empfehle ich natürlich, in unserem Archiv zu stöbern. Weit über 130 Folgen sind online immer noch zu hören. Da kann man den Podcast abonnieren, dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.